Alerta!
Café!
Coffee.
Café?
Café.
Qahwa.
Todo negro café.
Willkommen zur Mai-Ausgabe des Café Alerta, dem linken Magazin für Politik, Kultur und Musik beim Freien Radio Neumünster und auch beim Radio Fratz in Flensburg. Aufgrund der Unruhen, die Schweden über Ostern beschäftigt haben, reden wir heute über die Politik in diesem skandinavischen Land. Erst einmal hört ihr aber die Nachrichten mit Ingo.
I read the news today, oh boy.
Der Rundfunk bringt Nachrichten. Gut hinhören.
Am Wochenende fand in der alten Stadthalle in Altenstadt im Land Hessen der NPD-Bundesparteitag statt. Nachdem die NPD lange im nordbadischen Weinheim zusammenkam, ist dieser Ortswechsel nachvollziehbar. In dem Ort Waldsiedlung, einem kleinen Gewerbegebiet und Stadtteil von Altenstadt, wurde 2019 ein NPD-Mitglied zum Ortsvorsteher gewählt. Bei der NPD handelt es sich nicht um die derzeit aktivste und wahrnehmbarste rechte Partei in der BRD. Das ist weiterhin die AfD, aber die NPD ist weiterhin die radikalste. Die NPD wurde 1964 als Sammelbecken für alle Strömungen rechts der CDU bzw. CSU gegründet und ist die älteste neonazistische Partei in der BRD. Sie strebt eine andere Gesellschaft an, eine Volksgemeinschaft, deren Mitglieder sich über Abstammung, also über ihr in Anführungszeichen deutsches Blut, als ihr zugehörig beweisen müssen. Alle MigrantInnen, Schwule, Menschen mit Behinderung oder politisch Andersdenkende hätten in dieser Volksgemeinschaft der Nazis keinen Platz. In Regionen, in denen die NPD und andere Nazi-Gruppierungen im politischen, sozialen und kulturellen Bereich verankert sind, ist die Ausgrenzung all jener, die nach dem rassistischen, nationalistischen Weltbild der NPD anders sind, tagtäglich spürbar. Fast 200 Morde, die von AnhängerInnen der rechten Szene seit Beginn der 1990er Jahre verübt wurden, verdeutlichen die Skrupellosigkeit, mit der die Ausgrenzungspolitik vom Fußvolk der NPD umgesetzt wird. Hinzu kommen zahllose schwere Angriffe von Nazis auf MigrantInnen, Linke, Obdachlose und andere Feindbilder der extremen Rechten. Die Partei hat diese Angriffe und Morde als Wegbereiterin mit zu verantworten. Viele Mitglieder und Funktionäre der NPD beziehen sich in Reden und Veröffentlichungen positiv auf den historischen Nationalsozialismus, NS-Organisationen, die faschistische Wehrmacht sowie Führungspersonen der NSDAP. Begrifflichkeiten, welche direkt der NS-Ideologie entlehnt sind, finden sich unverhüllt in vielen Publikationen der NPD wieder. Die NPD im Jahr 2022 steht in der direkten Tradition der faschistischen NSDAP und muss deshalb konsequent auf allen Ebenen mit allen Mitteln bekämpft werden. Für Neumünster relevant ist dieser Bundesparteitag vom Wochenende, als das Marc Proch, Ratsherr für die NPD im Kommunalparlament, als Beisitzer im Bundesvorstand wiedergewählt und seine Lebensgefährtin Karin Mund, die rechtsextreme Musikerin, die sich als Act Wut aus Liebe nennt, neu in den Bundesvorstand gewählt wurden. Außerdem wollte der Vorsitzende der NPD, Frank Franz, die NPD umbenennen in den neuen Namen Die Heimat. Aber dieser Antrag, die Partei umzubenennen, der scheiterte knapp.
Violence broke out in the Swedish city of Malmö on Friday after members of a far-right Danish party burnt a copy of the Quran.
Massiver Polizeischutz für eine Mini-Partei. Wo immer der dänische Islamkritiker Rasmus Paludan und seine ultrarechte Formation Stram Kurs, zu Deutsch Strammer Kurs, auftreten, werden Sicherheitskräfte mobilisiert, mehr als für jeden anderen Kandidaten.
Denn Manifestation här i Borås vid Stadsparken och när han började bränna en Koran.
Medien aus aller Welt haben berichtet, denn die Provokationstour des dänischen Nazis Rasmus Paludan durch Schweden hat hohe Wellen geschlagen und Gewalt geschürt. Paludan, dessen rechte Partei Stram Kurs vor allem islamfeindliche Propaganda verbreitet, hatte angekündigt, in mehreren schwedischen Städten öffentlich Korane zu verbrennen, sowie Schweineblut darüber zu kippen. Viele AnwohnerInnen reagierten empört und wollten nicht akzeptieren, dass die Polizei die Veranstaltungen nicht stoppte. Sie machten ihrer Wut Luft. Es kam in Orten wie Örebro, Norrköping oder Malmö zu schweren Ausschreitungen. Sie bewarfen die Polizeiabsperrungen mit Steinen und Molotow-Cocktails, Polizeiautos brannten, es gab ein Dutzend Verletzte. Uns geht es heute darum, diese Ausschreitungen zu verstehen, sie im Hinblick auf die gesellschaftliche Realität Schwedens einzuordnen. Dabei würde ich die These in den Raum stellen, dass die Riots einerseits direkt anlassbezogen waren, also eine unmittelbare Reaktion auf die islamophoben Provokationen von Paludan. Gleichzeitig drücken sich in der Gewalt tiefergehende soziale Probleme der schwedischen Gesellschaft aus. Beide Faktoren werden wir beleuchten und dabei auch immer mal wieder in Ausschnitte aus Beiträgen anderer freier Radios reinhören, die einzelne Aspekte untersucht haben, wobei wir versuchen werden, einen Bogen zu schlagen und wie in einem Kaleidoskop die verschiedenen inhaltlichen und musikalischen Splitter zu einem bunten Gesamtbild zusammenzufügen. Starten wir mit dem direkten Auslöser der Krawallen über die Ostertage in Schweden. Wie schon gehört, entzündete sich die Gewalt an den islamfeindlichen Koranverbrennungen des dänischen Nazis Rasmus Paludan. Um diesen Politiker einordnen zu können, ist es wichtig zu betonen, dass er so extrem rechte Positionen vertritt, dass er bereits aus einer rechten Partei ausgeschlossen wurde. Grund war damals die Ankündigung, unsere Straßen und Wege werden sich in Flüsse aus Blut verwandeln und das Blut der fremden Feinde wird in der Kanalisation enden, wo die fremden Feinde hingehören. Bei einem Besuch in New York sprach er bezugnehmend auf 9/11 davon, dass das Endziel sei, dass kein einziger Muslim mehr auf der Erde übrig bleibt. Seine Partei Stram Kurs erlangte bei den Wahlen nur etwa 1% der Stimmen, sodass Paludan mediale Aufmerksamkeit nur über solche Provokationen erhielt. 2020 verbrannte er in Malmö schon einmal Korane, wofür ihm Schweden ein 2-jähriges Einreiseverbot erteilte. In Berlin wurde er im Oktober 2020 sogar von der Polizei festgenommen, weil er gegen ein Einreiseverbot verstoßen hatte. Da Paludan aber inzwischen sowohl die dänische als auch die schwedische Staatsbürgerschaft innehat, musste Schweden ihn einreisen lassen, mit den oben beschriebenen Folgen. Dass aber nicht erst ein Däne nach Schweden kommen muss, damit es dort rechte Umtriebe gibt, zeigt ein Blick in die schwedische Geschichte. Bereits in den 1920ern, also noch bevor Hitler in Deutschland an die Macht kam und sich mit dem Zweiten Weltkrieg oder auch den singulären Monstrositäten des Holocausts als Referenzrahmen für spätere Neonazis etablierte, gab es in Schweden neonazistische Tendenzen, wie André und Gustavo, zwei schwedische Antifas, 2017 in einem Interview mit der Sendung Radioaktiv des Freien Radios Berlin berichteten.
And also I think to understand the contemporary situation in Sweden, but wise you have to understand the history of Sweden. So for example, in the 20s, when we had a social democratic government, the first institute of racial hygiene was established in Sweden.
Okay.
So before Hitler did it, Sweden had its own programs and where they were castrating Jews, people of Roma origin and homosexuals and disabled people.
And all this by a social democrat
exactly.
government in the 1920s.
Exactly, yes. Because they had this idea about the welfare state, you know, and where we get free healthcare and free schools. And anybody who is kind of like a parasite, so to speak, or is taking a lot of resources, is therefore a threat.
Nach dem Krieg haben sich auch in Schweden die alten Nazis in der Gesellschaft festgesetzt, aber auch neonazistische Jünger rekrutiert. Insbesondere ab den 1990ern war dann die internationale Vernetzung der Neonazis entscheidend für deren Stärke und Gefahr, wobei Andreas P. Harm aus Wien 2016 im Radio Korax erklärte, dass das Ablehnen von Ausländern und die Kooperation mit dem Ausland keinen generellen Widerspruch darstellt.
Auch institutionell bemerkbar war dieser Prozess ab der Jahrtausendwende. Und ermöglicht wurde diese Transformation der europäischen Nationalismen in Rechtsextremismus zu einem gesamteuropäischen Rechtsextremismus durch, und das ist eigentlich eine banale Feststellung, einen gemeinsamen Feind, einen Außenfeind. Und das ist je nachdem für die Rechtspopulisten, Populistinnen der Islam, für die Rechtsextremen die Muslime.
P. Harm leitet das historisch her und verweist auf die Endphase des Zweiten Weltkriegs.
Sagen, dass der Bezug, der rechtsextreme Bezug auf Europa auch schon älter ist und ja zum Teil noch in den Nationalsozialismus selbst zurückweist. Vor allen Dingen nach der Wende von Stalingrad kam es ja auch innerhalb des Nationalsozialismus zu einer ja, propagandistischen und auch demagogischen Umorientierung, ein bisschen weg von Deutschland hin zu Europa und zum sogenannten europäischen Freiheitskampf gegen, wie das der Kronjurist des Nationalsozialismus Karl Schmitt einmal formuliert hat, gegen, Zitat, raumfremde Mächte, institutionell ausgedrückt in der Öffnung damals 43 der Waffen-SS auch für, unter Anführungszeichen, Nicht-Deutsche. Ja? Und auf diesen europäischen, unter Anführungszeichen, Befreiungskampf auch der Waffen-SS haben sich Rechtsextreme und Neonazis ja seit 1945 immer wieder bezogen. Wir können sagen, dass die Beziehung auf Europa immer dann in Blüte stand, wenn man so will, wenn man eher in einer Position der Schwäche und der Defensive war.
In den 1990ern, noch stärker dann in den 2000ern und 2010ern, zogen europaweit extreme rechte Parteien in die Parlamente ein. Andrea Speit und Andrea Röpke sprachen 2008 von Neonazis im Nadelstreifen, um auf diese Tendenzen aufmerksam zu machen. Ähnlich wie in Deutschland die AfD zeitweise in alle Landtage einziehen konnte und bei der Bundestagswahl 2021 in Sachsen und in Thüringen stärkste Kraft wurde, etablierten sich in Schweden die Schwedendemokraten in einem solchen Maße, dass sie bei der Reichstagswahl 2018 mit 17,5% der Stimmen ihr bisher bestes Ergebnis einfahren und damit 62 von 349 Sitzen gewinnen konnten. Das freie Radio Lora hat den Autoren und Journalisten Gabriel Kuhn, der in Stockholm lebt, um eine erste Einschätzung nach dem Wahlerfolg gebeten.
Es hat sich die schwedische Parteienlandschaft natürlich relativ angeglichen. Also es sind 8 Parteien im Parlament vertreten. Die ehemalige Großpartei der Sozialdemokraten hat jetzt mit 28% das schlechteste Ergebnis ihrer Geschichte. Und dahinter gibt es halt dann noch 7 Parteien, die sich gewissermaßen in 2 Blöcke aufteilen, wobei die Schwedendemokraten außerhalb dieser Blöcke stehen. Die sind mit fast 18% halt jetzt ein recht starkes Zünglein an der Waage, was natürlich einen großen Einfluss auch auf die Regierungsbildung nehmen wird.
Selbst wenn sie dabei nicht aktiv mitregieren, dominieren rechte Parteien oft die inhaltlichen Positionen, indem sie die bürgerlichen Parteien vor sich hertreiben, die aus Angst vor weiteren Verlusten einzelne Elemente der rechten Agenda übernehmen. Gabriel Kuhn fährt mit seiner Erklärung fort.
Das hat sich auch in Schweden geändert unter dem Druck der Schwedendemokraten. Also es hat im Jahr Ende 2015, so viele Migranten und Flüchtlinge auch hier in Schweden ankamen, hat es dann eine Änderung der bis dahin relativ offenen Migrationspolitik gegeben. Es sind also Grenzkontrollen wieder eingeführt worden, man hat Aufenthaltsgenehmigungen nur noch auf Zeit ausgestellt und man hat zum Beispiel die Familienzusammenführung gehörig erschwert. In Schweden ist das Thema insofern noch einmal besonders aufgeladen, als dass ja tatsächlich in den letzten Jahrzehnten im europäischen Raum die schwedische Einwanderungspolitik die offenste war. Man hat also im Verhältnis zur Einwohnerzahl hier auch die größte Anzahl von Migranten und Flüchtlingen aufgenommen, was jetzt der Rechten eine besondere Angriffsfläche bietet, weil man, und das hat sich jetzt leider quasi als Konsens durchgesetzt, behauptet, dass diese Form der offenen Einwanderungspolitik gescheitert ist und man sich dagegen positionieren muss. Was auch die schwedischen Verhältnisse noch einmal widerspiegelt, ist, dass ja bis jetzt, man wird sehen, was nach den Wahlen passiert, aber dass bis jetzt die Schwedendemokraten von allen anderen Parteien, inklusive den Bürgerlichen, isoliert geworden sind. Das ist in den Nachbarländern, also sei es jetzt Dänemark, Norwegen oder Finnland, schon seit längerer Zeit nicht so. Also da sind ja die Parteien, die den Schwedendemokraten entsprechen, schon seit längerem in den politischen Mainstream eingebunden. Es ist zu fürchten, dass es jetzt in Schweden zu ähnlichen Entwicklungen kommen wird, aber das müssen wir jetzt abwarten.
Der Politikwissenschaftler Axel Ruppert von der Rosa-Luxemburg-Stiftung hat 2021 im Radio Korax deutliche Parallelen zu Dänemark, dem Herkunftsland von Rasmus Paludan, aufgezeigt.
Und 2019 war so was Spannendes passiert. Da hat die dänische Volkspartei, eine rechtspopulistische Partei in Dänemark, vergleichbar mit der AfD, hat die Hälfte ihrer Stimmen verloren. Vorher war sie zweitstärkste Kraft im Folketing und hat dann die Hälfte ihrer Stimmen verloren. Was BeobachterInnen zufolge auch darauf zurückzuführen ist, dass die Sozialdemokratische Partei ihre Themen schon seit längerem auch übernommen hat und sie noch restriktiver, noch härter ausgelegt hat und noch härteren Kurs gefahren hat, wenn es um die Aufnahme von Asylsuchenden, Schutzsuchenden geht und die dänische Volkspartei rechts überholt hat. Das ist auch ein Grund, warum die Sozialdemokratische Partei jetzt die Minderheitsregierung anführt.
Radio Dreieckland sprach 2018 mit dem schwedischen Journalisten Gellert Tammas über den Prozess gegen den sogenannten Laserman John Ausonius und ging auf die radikalisierende Wirkung rechtspopulistischer Parteien ein. Statt also durch die Parlamentarisierung zu einer Besänftigung extremer Positionen beizutragen, scheint es so zu sein, dass rechte Parteien, indem sie immer wieder Öl ins Feuer gießen und den Diskurs, die Menge des Sagbaren verschieben, extreme Positionen noch breiter in der Gesellschaft verankern und Gewalt nun nicht mehr nur Teil einer kleinen militanten Neonazi-Gruppe ist, sondern auch in Anführungsstrichen normale BürgerInnen sich davon anstecken lassen.
Wir hatten in Schweden in den frühen 90ern zum ersten Mal eine rechtspopulistische Partei im Parlament. Es gab eine militante rechtsextreme Widerstandsgruppe, die White Aryan Resistance, die Migrantinnen bedrohte und angriff. Und Ausonius sagte, er sei von diesen politischen Gruppen stark beeinflusst. Als ich ihn im Gefängnis traf, sagte er, er habe handeln wollen. Politiker würden immer nur über einen Einwanderungsstopp reden. Er dachte, wenn er tatsächlich handelte, könnte er Migrantinnen von der Einwanderung nach Schweden abhalten und vielleicht sogar diejenigen davonjagen, die schon hier waren. Das ist einer der Gründe, warum ich sage, die Geschichte von Ausonius ist eine schwedische Geschichte. Wir haben hier eine Person, die davon ausging, einen Auftrag von eben diesen Politikerinnen und Gruppen zu haben und deshalb ihre rassistischen Anschläge beging.
On what he saw himself having a mandate from certain politicians and certain political groups in Sweden, and that's why he started these racist attacks in the early 90s.
Einleitend hatten wir in dieser Sendung des Café Alerta zu Schweden gesagt, dass wir die Krawallen über die Ostertage in verschiedenen schwedischen Städten auf sowohl direkte Ursachen wie die Provokationstour des dänischen Nazis Rasmus Paludan mit seinen Koranverbrennungen zurückführen, dass in ihnen sich aber auch die sozialen Probleme in Schweden widerspiegeln. Bereits 2013 gab es heftige Ausschreitungen in diesem vermeintlichen skandinavischen Musterland. Die Zeit schrieb damals, dass dies vor allem den Missstand offenlege, dass Einwandererkinder trotz guter Bildung, also perfekter Schwedischkenntnisse und einem Abitur, keine Zukunft hätten. In dem Zeitartikel kommen Jugendliche zu Wort, die angeben, die Riots seien die einzige Möglichkeit, sich bemerkbar zu machen. Fernsehteams aus Schweden stürzten sich auf das Event und führten Interviews. Im Sender SVT beispielsweise fragte laut dem Spiegel eine Reporterin, was ist es denn, was ihr sagen wollt jetzt, wo alle zuhören? Wir wollen nur sagen, behandelt uns wie den Rest von Schweden. Wir wollen behandelt werden wie alle anderen. Der Spiegel sprach vor allem von Ghettobildung und rassistischer Diskriminierung, da junge Erwachsene mit einem ausländisch klingenden Nachnamen auf dem Arbeitsmarkt keine Chance hätten oder Menschen mit einem vermeintlich migrantischen Aussehen eine überharte Behandlung durch die Polizei erführen. Das Radio Dreieckland hat 2013 den Sprecher der afroschwedischen Vereinigung Afrosvenskana, Kitimva Sabuni, zu den Hintergründen interviewt. Er sah das Problem vor allem darin, dass viele Menschen an dem Klischeebild von einem idyllischen Schweden festhielten und daher die Augen vor der Realität verschlossen.
Nun, sie lebt sehr behaglich in ihrer Wahrnehmung von Schweden als Land ohne echte soziale oder ökonomische Konflikte. Wir haben keine solchen Konflikte, wir haben eine gerechte Gesellschaft, in der alle die gleichen Chancen haben. Was dazu kommt, wir haben sozusagen ein Subproletariat bestehend aus People of Color. Die Zusammenhänge mit der Hautfarbe sind völlig offensichtlich. Wenn du schaust, wer arm ist oder arbeitslos, dann sind das nicht Weiße oder Osteuropäer, definitiv. In dieser Situation wird in England oder in den Staaten auch über hautfarbenbedingte Ungleichheit gesprochen. Warum sind so viele männliche Schwarze arbeitslos oder im Knast oder Opfer von Kriminalität, was auch immer? In Schweden reden wir über Fragen von Kultur, Sprache oder Migration, obwohl die meisten seit Jahrzehnten in Schweden leben. In Schweden reden wir lieber über negative Einstellungen. Also, da gibt es Leute mit Vorurteilen und negativen Einstellungen. Die können weiß sein oder schwarz, ganz egal. Und diese Leute sind abnormal und müssen behandelt werden. Und damit lösen wir unser Rassismusproblem. Da spielt es keine Rolle, dass ich als schwarzer Schwede in einer benachteiligten Gegend lebe und arbeitslos bin, während der weiße Schwede gut dran ist. Wenn wir uns nur treffen und über unsere Vorurteile reden, dann kann der weiße Schwede zu seinem privilegierten Leben zurückkehren und der Afro-Schwede zu seinem unterprivilegierten. Und alles ist prima. Das ist der schwedische Ansatz.
Dementsprechend seien auch die Lösungsansätze scheinheilig, so Sabuni.
I would say that this whole incident has shown even more the arrogance.
Ich denke, diese Geschichte hat mal wieder die Arroganz des schwedischen Establishments gezeigt, in den Medien und in der Politik.
Wie äußert sich das zum Beispiel?
Vergleich das mal mit den Geschehnissen in der Türkei, wo es heftige Proteste gibt, die auch zum Teil gewalttätig sind. Das fing schlicht damit an, dass die Regierung eine Shopping Mall hinstellen wollte, wo jetzt noch ein Park ist. Und die schwedischen Medien nennen das den türkischen Frühling und alle befürworten das. Und wenn wir nach Brasilien schauen, die dortigen Proteste haben sich in einer geringfügigen Preiserhöhung für öffentliche Verkehrsmittel entzündet. Und die schwedischen Medien feiern das alle ab, weil es ja gegen die Ungleichheit in der brasilianischen Gesellschaft geht. Also, woanders sind die Proteste legitime Kritik an gesellschaftlichen Missständen. Aber in Schweden verurteilen wir die Leute. Wie könnt ihr nur gewalttätig werden? Wie könnt ihr nur dies und das? Und das ist eine Form der Arroganz. Der aktuelle OECD-Report zeigt, dass Schweden zu den Ländern mit der am stärksten wachsenden Ungleichheit gehört, was das Einkommen angeht. Also warum sollten die Armen in Schweden nicht protestieren? So, the unrest just
haben die Unruhen Ende Mai komplett aufgehört?
Ich würde sagen, sie sind zurückgegangen. Ich würde aber auch sagen, es gab eine Art Medienkonsens, nicht mehr über Sachen zu berichten. Sie dachten wohl, dass Berichterstattung über Vorfälle wieder neue Vorfälle provozieren könnte, Leute anstacheln, weiter zu protestieren. Jetzt, einen Monat später, ist die Situation ruhig, für diesen Moment. Aber solche Sachen brechen immer wieder mal aus in den marginalisierten schwedischen Vorstädten. Das war ja auch nicht das erste Mal.
Und gibt es darüber noch eine Debatte oder ist sie auch verschwunden?
Ich würde nicht sagen verschwunden, aber die Debatte hat eine hässliche Wendung genommen. Anfangs gab es noch Leute, die gesagt haben, ja, wir haben ein Problem. Aber jetzt gibt es den Backlash der Verurteilung. Und jeder, der an der Debatte teilnehmen wollte, musste die Jugendlichen erstmal verurteilen, als Grundvoraussetzung. Und wer das nicht mitmachte, durfte auch nicht mitreden, sondern wurde zum Extremisten gestempelt. Es gibt ein paar wenige Organisationen, die in den Vororten verankert sind, die diese Leute repräsentieren konnten. Aber die wollten sich eben nicht distanzieren, sondern über die Belange der Leute sprechen. Und die wurden an den Rand gedrängt. Total. Ich würde sagen, die Debatte wurde von den Leuten okkupiert, die härtere Maßnahmen und Gesetze und mehr Polizei fordern. Die sagen, das sind nur verwöhnte Kids, die das Gemeinwesen zerstören, alles Kriminelle und sowas.
Spoiled people who are destroying their communities are criminals and things of that nature. So let's imagine that someone has a criminal record. Does that mean
und selbst wenn jemand vorbestraft ist, heißt das dann, er darf nicht protestieren?
To be engaged in protest?
Heißt das, er kann sich nicht beklagen?
This means that these people have no grievances.
Wenn du dir die Leute anschaust, die in der Türkei und Brasilien protestieren, da haben auch welche Vorstrafen. Warum stellt man es da nicht in den Vordergrund? In anderen Ländern haben sie Probleme. In Schweden kann es keine Probleme geben. Wir haben dieses Selbstbild von Schweden als progressives, sozialdemokratisches Projekt. Und wir erwarten dafür die Bewunderung der restlichen Welt, obwohl das schon so lange nicht mehr wahr ist. Schweden ist genauso Teil des neoliberalen Konsens wie der Rest der Welt. Und jetzt hast du die wachsende Ungleichheit und die Reaktionen darauf. Aber statt darüber zu sprechen, sprechen wir über Vorstrafenregister und sowas, was Schweden angeht. In anderen Ländern finden wir Protest prima, inklusive der gewalttätigen Seite. Da heißt es türkischer Frühling. Das ist einfach heuchlerisch.
Diesen Eindruck bestätigten die beiden schwedischen Antifas André und Gustavo im Interview mit der Sendung Radioaktiv des Freien Radios Dahn aus Berlin.
Well, I think that a lot of Germans and also if you ask anyone who is not from Sudan, if you ask an American or somebody from France, or they have this idea, like you say, about Sudan as this country where blonde people in North Face jacket live in harmony. Well, it's quite the opposite actually. We had a right-wing government for the past 8 years. Mm. And who's been privatizing schools, hospitals, and so on. And today the class differences in Sweden are a lot bigger than in Germany, for example. Mm. And it's about 10 times harder for a person with an immigrant background to get a job in Sweden than it is in Germany.
Um wieder den Bogen zu schlagen zu Paludans Provokationstour durch Schweden, André und Gustavo stellten auch die Frage, warum die Polizei die Nazis ungestört gewähren lässt und stattdessen unbezahlte und noch vom Staat kriminalisierte Antifas ihr Leben riskieren müssen, um die rechte Gefahr zurückzudrängen.
Yeah, then it's also evident. Even the police internally goes out, like higher ranked policing are critical of the police allowing Nazis to demonstrate all the time. We have all the legal material or backing to say no to these demonstrations. Still, the police are deciding to allow them to demonstrate right in front of youths that are demonstrating for not getting deported. Mm. And they are allowing them to have all these marches when they have all the everything they need to just say, no, we can't do it. And still they choose to do this. That's something that they choose to do. Mm. And that should be discussed. Why are you doing it?
Die Dokumentation The Antifascists von 2017 ist zum Beispiel untertitelt in vielen Sprachen auf YouTube anzusehen und sehr empfehlenswert. Nicht nur, um Eindrücke aus der antifaschistischen Kultur Schwedens zu erhalten, sondern auch, um nachzudenken über die Frage der richtigen Strategie im Kampf gegen Rechts. Abschließend von mir auch noch ein Buchtipp, beziehungsweise die Empfehlung für eine Buchreihe, nämlich die Millennium-Trilogie von Stieg Larsson. Anders als die Hollywood-Verfilmungen von Verblendung, Verdammnis und Vergebung sind die Romane sehr vielschichtig. Der schon früh verstorbene Autor war ein profunder Kenner und aktiver Gegner der schwedischen Nazi-Szene, der seine Erfahrungen auch in die Storyline einbrachte.
Bei Aufmärschen der Neonazis recherchiert Stieg Larsson an vorderster Stelle. Mit Anna-Lena Lodenius schreibt er das Standardwerk über die extreme Rechte in Schweden, Extremhögern, und deckt deren internationale Verbindungen auf.
Das Internet ist so etwas Ähnliches wie Videotext.
Was geht ab, Neumünster? Mein Name ist Petro und auch in dieser Ausgabe Café Alerta versorge ich euch wieder mit Aktuellem aus dem Netz. Mein letzter Beitrag ist jetzt allerdings schon etwas her, daher kam ich noch gar nicht dazu, über den aktuellen Krieg in der Ukraine zu sprechen. Meine Gedanken sind bei allen Menschen, die unter diesem Krieg leiden müssen. Ich hoffe wirklich sehr, dass der Krieg bald ein Ende findet und die Menschen in der Ukraine wieder in Frieden leben können. Was ich aber noch zur Ukraine sagen muss, ist, dass diese ganze Flüchtlingssituation jetzt nochmal sehr gut zeigt, dass Deutschland nie ein Flüchtlingsproblem hatte, sondern es schon immer ein Rassismusproblem war. Ukrainische Flüchtlinge werden ganz klar besser behandelt als nicht-weiße bzw. nicht-europäische Flüchtlinge. Zum Beispiel was die Anerkennung von Schulabschlüssen angeht. Ukrainische Flüchtlinge können sogar komplett ohne Schulabschluss an unseren Uni studieren. Don't get me wrong, das ist natürlich etwas sehr Positives. Mich stört nur, dass zum Beispiel syrische Flüchtlinge nie in Genuss dieser Sachen gekommen sind und es wahrscheinlich auch nie werden. Auf jeden Fall ein sehr komisches Signal, welches Deutschland damit sendet, und es macht mich einfach nur krank. Was mich auch krank macht, ist die Tatsache, dass ukrainische Flüchtlinge, die nach Polen geflüchtet sind, wegen der Gesetzeslage dort keine Abtreibung kriegen können. Menschen wurden vor oder auch während ihrer Flucht vergewaltigt und müssen jetzt die vielleicht daraus entstandenen Kinder austragen. Eine unzumutbare Situation. Das Thema Abtreibung ist auch in den USA gerade wieder brandaktuell. Dort kam es nämlich zu einem Dokumentenleak, aus welchem hervorgeht, dass der mittlerweile konservativ dominierte Supreme Court plant, das Recht auf Abtreibung abzuschaffen. Das würden diese durch die Aufhebung des Roe vs. Wade-Urteils aus 1973 erreichen. Nach der Aufhebung wäre die Frage, ob Abtreibung legal sein sollte, dann wieder in den Händen der einzelnen Staaten. Da viele Staaten in den USA konservativ regiert werden, würde es also zu einer Welle an Abtreibungsverboten kommen. Ich für meinen Teil will meinen Kopf gerade einfach nur noch durch eine Wand schlagen. Ich kann's wirklich nicht fassen, dass der Supreme Court das durchziehen will. Ich scheiß auf eure Pro-Life-Einstellung. Wer seid ihr, darüber zu bestimmen, was Leute mit ihrem Körper machen? Ihr werdet damit auch nicht Abtreibung als Ganzes stoppen können. Ihr verbietet damit einfach nur den sichersten Weg, dies zu tun. Es ist einfach nur noch zum Kotzen gerade. Ich mache jetzt schon seit über 2 Jahren Aktuelles aus dem Netz für Café Alerta. Und wenn man mal alte Folgen anhört und dann im Vergleich die jetzigen Folgen hört, merkt man sofort, wie ich am Anfang noch viel optimistischer und positiver war und jetzt zum Großteil einfach nur noch negative Sachen zum Berichten habe und meine Beiträge daher auch nur noch negative Stimmung vermitteln. Ja, so läuft das jetzt scheinbar in unserer Welt. Polizeigewalt wird auch immer schlimmer. Dafür müssen wir einfach nur mal nach Mannheim gucken. Ich frage mich wirklich, wie lange es noch dauert, bis die Mentalität in der Gesellschaft kippt. Ich würde gern sagen, dass es ja nicht mehr so lange dauern kann. Aber dann sehe ich die Ergebnisse der Landtagswahl und merke, uff, das wird noch ewig dauern. Wie kann in 2022 die CDU bitte stärkste Kraft im Landtag werden? Ich kann es nicht verstehen. Wenigstens ist die AfD an der 5%-Hürde gescheitert. Aber das ist leider auch nur ein schwacher Trost. So, bevor ich jetzt zum Ende komme, habe ich aber noch eine positive Nachricht für euch gefunden. In den USA gibt es jetzt tatsächlich die erste Gewerkschaft für Amazon-MitarbeiterInnen. Ein wichtiger und längst überfälliger Schritt. Ich feiere es auch brutal, wie der Gewerkschaftsgründer Christian Smalls die Gründung mit einer Champagnerflasche gefeiert hat und sich dann in einem Interview bei Jeff Bezos für dessen Weltallausflug bedankt hat, da er und seine MitkämpferInnen in der Zeit perfekt Unterschriften für die Gewerkschaft sammeln konnten. Genialer Move. Solidarische Grüße gehen raus. Das war's von mir. Mein Name ist Petro und das war Aktuelles aus dem Netz.
Das war's für heute mit dem Kaffee Alerta. Wir sagen Tschüss und freuen uns auf ein Wiederhören beim nächsten Mal. This is the end, my own.